Ich habe letztes Schuljahr, also von September bis Anfang Juli, meinen Zivildienst im Marianum in Bregenz absolviert. Das Marianum ist ein katholisches Schülerinternat, das auch Spielgruppen, Kindergärten und Nachmittagsbetreuung für Unterstufenschüler anbietet. Meine Aufgaben am Vormittag waren vor allem Gartenarbeit und Hausmeistertätigkeiten und am Nachmittag die Schülerbetreuung für die Unterstufenschüler. Es war ein richtig großartiges Jahr. Ich durfte so viel Neues lernen und ich hatte so großartige Arbeitskollegen. Und genau in diesem Jahr kam es dazu, warum ich heute hier stehe und zu euch reden darf. Also eines Vormittags, als ich im Garten arbeitete und meine Kopfhörer vergaß, hatte ich einen Ohrwurm. Und das Ungewöhnliche an diesem Ohrwurm war, dass mir die Melodie und der Text nicht bekannt war. Und es wiederholte sich die ganze Zeit eine kurze Phrase. Und die Phrase lautete, "In the depths of my despair." Übersetzt heißt es, aus den Tiefen meiner Verzweiflung. Aber ich wusste nicht einmal, was Despair bedeutet. Und es wiederholte sich die ganze Zeit wie eine kleine Melodie im Kopf. Und als ich dann am Abend nach Hause kam, gab ich diese Phrase auf gut Glück im Google ein und was kam als erstes Suchergebnis? Psalm 130. Ich dachte, ja, krass, was? Das gibt's doch nicht. Ich gebe in Google irgendwas ein und dann kommt als erstes Ergebnis ein Kapitel aus der Bibel. Ich dachte mir, okay, das muss von Gott sein. Das kann gar nicht anders sein. Das ist doch unglaublich. Also schlug ich meine Bibel auf und las mir diesen Psalm einmal durch. Lesen wir ihn doch gemeinsam einmal durch. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist die Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Voller Erwartung hoffte ich auf eine göttliche Eingebung. Und als ich dann fertig war mit Lesen, dachte ich mir, wow, netter Psalm, aber es hat nicht wirklich viel mit mir zu tun. Und ich legte meine Bibel wieder weg und der Psalm geriet in den Hintergrund. Nach ein paar Wochen hatte ich bei der Arbeit unglaubliche Halsschmerzen. Und die waren so heftig, dass ich sogar zu einem Arzt musste. Und wenn ein Mann zum Arzt muss, dann ist es wirklich ernst. Also ich ging zu dem Arzt und dem Arzt war nach einer kurzen Untersuchung und einem Bluttest gleich klar, eitrige Angina und pfeifersches Drüsenfieber. Das heißt, 2 Wochen Krankenstand und Bettruhe warteten auf mich. Und in diesen 2 Wochen waren nicht die Schmerzen das Schlimmste für mich. Ich bekam reichlich Schmerztabletten, sondern die Langeweile. Du liegst den ganzen Tag im Bett, hast keine Energie. Weiß nicht, was du tun sollst. Und in dieser Langeweile musste ich wieder an diesen Psalm 130 denken. Ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Irgendwas muss doch, da muss doch mehr dahinter stecken. Ich habe es doch gespürt, das ist doch etwas Besonderes. Dann nahm ich meine Bibel wieder her und las sie mir mehrmals durch. Ich hatte ja Zeit. Und dann auf einmal macht es Klick. Ich nahm mir den Laptop heraus und fing an loszuschreiben, was mir alles aufgefallen und wichtig geworden ist in diesem Psalm. Und am Ende hatte ich auf einmal 3 vollgeschriebene Seiten vor mir. In dieser Zeit luden mich Daniel und Doris zum Abendessen ein. Und ich erzählte ihnen diese Geschichte. Und daraufhin fragte mich Daniel, Emanuel, sollen wir zusammen eine Predigt machen? Und so kam es dazu, dass ich heute hier stehe. Es gab so viele Höhen und Tiefen während der Predigtvorbereitung, viel Nervosität, aber ich habe es doch geschafft, heute hier zu stehen. Kann ich bitte das Wasser haben? Danke. Ach, gern, danke. Okay, sehen wir uns doch diesen Psalm etwas genauer an. Vers 3. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Warum kann niemand vor Gott bestehen? Das ist eine rhetorische Frage. Dieser Psalmist will damit zum Ausdruck geben, es kann niemand vor Gott bestehen. Hier steht, wenn Gott die Sünden anrechnet. Es muss also irgendetwas mit diesen Sünden zu tun haben. Sünden, das haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört, sind schlechte oder böse Taten. Also jedes Wort, jede Tat und sogar jeder Gedanke, mit dem wir nicht Gottes Gesetz erfüllen und mit dem wir nicht Gott gefallen, ist Sünde. Und wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, ich bin doch ein guter Mensch. Ich bin freundlich, zumindest meistens. Ich mache Jungscha, ich habe schon einmal einer Wohltätigkeitsorganisation gespendet. Und heute mache ich sogar eine Predigt. Also warum sollte ich nicht vor Gott bestehen können? Ab und zu mache ich schon ein, zwei Fehler, aber es ist ja niemand perfekt, oder? Aber im Gegensatz zu den Schwerverbrechern im Knast stehe ich doch eigentlich ganz gut da. Aber im Psalm 51 kommt es ganz klar heraus. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Entschuldigung, Mama. Nein, wer hat das geschrieben? König David. Eine historische Persönlichkeit, die Israel zum Aufblühen brachte während seiner Regierungszeit. In der Bibel wird er sogar als Gottes Liebling bezeichnet. Und dieses Glaubenskaliber schreibt, dass er bereits in Sünde, in Schuld geboren wurde. Hier sehen wir es ganz klar. Es ist völlig egal, ob du Pastor, Serienkiller, Papst, König David oder Kaugummidieb bist. Jeder Mensch ist durch und durch voll mit Sünde seit seiner Geburt. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, na gut, Emanuel, dann bin ich eben durch und durch voll mit Sünde. Aber es ist mir eigentlich völlig egal. Es beeinträchtigt mich weder gesundheitlich noch beruflich oder in der Familie. Ich kann ja einfach mein Leben weiterleben. Im Winter, während meinem Zivildienst, musste ich manchmal Schnee fräsen. Eigentlich ein ganz gemütlicher Job. Ist nicht wirklich körperlich anstrengend. Und ich durfte sogar mit einer niegelnagelneuen Schneefräse arbeiten. Das ist übrigens die originale Schneefräse aus dem Marianum in Bregenz. Vielen Dank für eure Großzügigkeit. Und ich fing an, mit dieser niegelnagelneuen Schneefräse zu arbeiten. Und nach ungefähr 2 Stunden hörte ich ein Klimpern. Das kam mir ein bisschen verdächtig vor. Und ich fand dann heraus, irgendwie kam ein kleines Steinchen in das Getriebe dieser Schneefräse. Und wenn nur das kleinste Steinchen in das Getriebe kommt, bekommst du nicht mehr so schnell heraus. Und dieser kleine Stein macht die Schneefräse kaputt. Zwar nur sehr langsam, aber fortlaufend. Und genau das macht Sünde in unserem Leben auch. Man kann sie ignorieren. Aber sie macht einen innen mehr und mehr kaputt. Es mag am Anfang vielleicht ein kleiner Stein sein, aber der wird immer größer und richtet immer größeren Schaden an. Aber die Sünde, die macht uns nicht nur kaputt. Das Hauptproblem der Sünde macht der folgende Vers deutlich. Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir werden alle einmal sterben. Das ist wahrscheinlich jedem klar. Aber in unserer Gesellschaft ignoriert man sehr gerne diesen Fakt und meidet dieses Thema. Und doch wird es uns alle einmal treffen, früher oder später. Darum ist die Frage, ob es nach dem Tod noch etwas gibt, meiner Meinung nach einem Gedanken würdig. Aber dieser Vers, der ist beinhart. Hier steht, ist kein Sternchen angebracht für Christen ausgenommen oder freundliche Menschen, betrifft das nicht. Es betrifft jeden Menschen. Kein Mensch kann vor der Herrlichkeit Gottes bestehen. Wir werden alle verloren gehen. Laut diesem Vers wird kein Mensch nach dem Tod den Himmel sehen. Aber kommen wir wieder zurück zu unserem Psalm. Die Verse 3 und 4. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Es heißt ja, bei Gott ist die Vergebung. Es gibt Vergebung für unsere Sünde. Auch heute gibt es für jeden Menschen die Chance, Vergebung in Anspruch zu nehmen. Aber warum steht hier etwas von Fürchten? Die Furcht wird hier als Reaktion auf die Vergebung dargestellt, damit man dich fürchte. Hier steht nicht, bei dir ist Gericht und Strafe, damit du gefürchtet wirst. Die Vergebung ist doch ein Beweis der Liebe Gottes an den Menschen. Also man sagen würde, wir sollen Gott lieben, weil er uns liebt und nicht, weil er uns nicht liebt. Also ich persönlich habe vor einem strafenden Gott eher Angst als vor einem liebenden, vergebenen Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das ist doch völlig absurd. Das passt nicht in meinen Kopf hinein. Was wir wissen ist, dass dieser Vers für bereits bekehrte Personen, also für Menschen, die diese Vergebung bereits in Anspruch genommen haben, diese Vergebung bereits erlebt haben. Denn die Menschen, die diese Furcht empfinden sollten, diese Vergebung bereits erlebt haben müssen. Man fürchtet Gott für seine Vergebung, aber wenn man die Vergebung nicht kennt und erlebt hat, kann man ihn nicht fürchten. Zumindest nicht für die Vergebung. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Sie ist sehr realitätsfern und Kenner werden gleich erkennen, dass da ein kleiner Fehler dahinter liegt. Aber ich denke, zur Veranschaulichung dient dieses Bild sehr gut. Also stell dir vor, du bist eine Schneefräse. Und du hast schon... Ah, genau. Stell dir vor, du bist eine Schneefräse. Und der Motor ist dein Herz. Und der läuft dein ganzes Leben lang. Wie auch die Klingen, die drehen sich dein ganzes Leben lang. Und du hast schon seit deiner Erschaffung einen kleinen Stein im Getriebe. Und dieser Stein, der springt schon jahrelang hin und her und macht dich innerlich immer mehr und mehr kaputt. Und du weißt, früher oder später wirst du an diesem Stein sterben. Dieser Stein wird dich umbringen. Aber du kannst nichts machen. Du hörst ihn die ganze Zeit hin und her springen. Du kannst nichts machen. Die einzige Möglichkeit ist, den Motor auszuschalten und dass eine fremde Person herkommt, durch die Klingen hindurchgreift und deinen Stein herausholt. Aber dann würdest du ja sterben, wenn man deinen Motor abschaltet. Eines Tages kommt ein Mann an dir vorbei. Du erzählst ihm unter Tränen deine Geschichte. Und dieser Mann, er ist so gerührt von dieser Geschichte, dass er neben dir auf die Knie geht, sieht, wie sich die Klingen drehen, dennoch krempelt er seine Ärmel hoch, atmet tief durch und steckt seine Hand zwischen den Klingen hindurch. Die Klingen fressen sich in sein Fleisch hinein. Es spritzt Blut. Der Mann schreit vor Schmerz. Und mit letzter Kraft bekommt er seine Hand noch heraus. Und was hält er in der Hand? Deinen Stein. Deinen Stein, der schon jahrelang in deinem Getriebe war. Ein Krankenwagen kommt und nimmt den Mann mit, doch auf dem Weg ins Krankenhaus verblutet er und er stirbt. Dieser Mann hat sich voll eingesetzt für dich, damit dieser Stein dich nicht länger umbringen kann. Er starb für dich, damit du leben kannst. Ich glaube, ihr seht, worauf ich hinaus will. Jesus hat sich genauso für dich und für mich eingesetzt. Er ist genauso grausam am Kreuz gestorben. Er starb, damit wir leben können. Damit wir doch vor Gott bestehen können. Damit wir doch den Himmel sehen nach dem Tod. Und wenn man sich das vor Augen hält, kommt man in Staunen. Und genau das ist gemeint mit dieser Furcht. Die Furcht wird öfters in der Bibel als angemessene Haltung des Menschen gegenüber Gott verwendet. Furcht ist das unfassbare Staunen, die dankbare Ehrerbietung, weil er uns tatsächlich nicht an unserer Sünde misst, weil er uns die Sünden tatsächlich vergibt und uns trotzdem annimmt. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Und wenn du das auch willst, wenn du das noch nicht erlebt hast, diese Vergebung, dann möchte ich dich dazu ermutigen, dass du nach dem Gottesdienst gerne nach vorne kommst. Wir können dann zusammen austauschen, reden, zusammen beten. Es gibt auch die Möglichkeit beim Welcome Desk draußen vor der Tür, das Predigtmanuskript abzuholen. Dort habe ich noch im Anhang ein paar Zeilen zur Vergebung und zur Annahme der Vergebung geschrieben. Aber ich möchte wieder zurück zu unserem Psalm 130 kommen. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass die Stimmung am Anfang und am Ende des Psalms völlig verschieden ist. Lesen wir doch noch einmal gemeinsam durch. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens, wenn du, o Herr, Sünden anrichtest. Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf den Herrn, meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele harrt auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Am Anfang ist der Psalmist völlig verzweifelt und depressiv. Aus der Tiefe rufe ich, höre meine Stimme, die Stimme meines Flehens. Wer kann bestehen? Völlig pessimistisch. Und dann kommt Vers 4. Und ab Vers 4 kippt die Stimmung total. Auf einmal sagt er, ich harre auf den Herrn, meine Seele harrt und ich hoffe auf sein Wort. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Hier sehen wir es ganz klar. Der Psalmist hat die Botschaft der Vergebung, die im Vers 4 angesprochen wird, verstanden. Sie hat etwas in ihm ausgelöst. Es hat die Beziehung zwischen ihm und Gott vertieft, sodass seine Verzweiflung zu Freude wurde. Umso mehr du über die Vergebung staunst, desto mehr wird dir bewusst, dass das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, viel größer und viel stärker ist als deine größten Tiefen und Nöte. Doch dieser Vers bringt uns neben dieser Freude noch etwas. Die folgenden zwei Verse haben mich in Bezug auf die Furcht besonders begeistert. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Und im Psalm 111, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Ehrfurcht vor Gott, das Staunen vor Gott, bringt Weisheit. Das heißt, umso mehr wir über Gottes Vergebung staunen, desto weiser werden wir. Noch einmal, ich liebe diesen Satz. Umso mehr wir über Gottes Vergebung staunen, desto weiser werden wir. Und bitte, was ist wertvoller als Weisheit? In Sprüche 3, Vers 13 bis 16 steht, wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb und ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. Alles, was wir auf der Erde erwirtschaften können, ist auf Ewigkeitssicht wertlos. Sogar der Vorarlberger Traum, Schaffer, Schaffer, Hüselbauer. Ein Haus, ein Auto, Macht, Geld und sogar Bildung haben einen viel, viel geringeren Wert als diese göttliche Weisheit. Nutzen wir doch unsere Zeit hier auf der Erde für das Einzige, was wirklich etwas bringt für die Ewigkeit. Es ist ja schön und recht, dass wir jetzt wissen, dass aus dieser Furcht und aus diesem Staunen Weisheit kommt. Aber wir müssen uns natürlich fragen, wie kann ich diese Weisheit fördern? Was kann ich machen, dass ich Gott für seine Vergebung noch mehr fürchte? Ich bin auch relativ jung, aber mir kommt bereits schon so vor, dass ich die Botschaft der Vergebung schon tausendmal gehört habe. Sie wurde schon ein wenig alltäglich für mich. Ich musste nicht mehr darüber staunen. Es war irgendwie schon selbstverständlich. Ich habe mir darum vorgenommen, jeden Tag auf die Knie zu gehen und Gott für die Vergebung zu danken. Denn auf die Knie zu gehen, das macht etwas mit dir. Du begibst dich bereits in eine ehrfürchtige Haltung. Und ich möchte euch auch dazu ermutigen zu beten, Herr, bitte lass mich immer mehr über deine Vergebung staunen. Zum Abschluss habe ich noch ein kleines Bild für euch. Der Moment, wenn du versuchst, Jesus zu erklären, wie hart dein Leben gerade ist. Ich finde dieses Bild total eindrücklich. Umso mehr du dir vor Augen hältst, was Jesus am Kreuz getan hat, wie sehr er sich eingesetzt hat, dass er sogar in den Tod gegangen ist für dich und für mich, umso mehr wird dir bewusst, wie klein deine Tiefen und Nöte sein können. Und vielleicht kann auch bei dir deine Verzweiflung zur Freude werden. Amen.